Ja, guten Morgen miteinander. Herzlich willkommen von uns her zu dem heutigen Gottesdienst. Und wir sind, wie der Daniel schon gut angetönt hat, schon länger mit Jesus unterwegs. In mehrfacher Hinsicht. Jetzt geht es speziell auch mit dem Teaching. Und wir wollen wirklich weitermachen, gerade nahtlos anschliessen, was wir letztes Mal hatten, wo es darum ging, Jesus in Gartenzimmer Zimmer ist gebeten. Mit seinen Jüngern. Und die Jünger eingeschlafen sind. Und der Herr sagt, wachet. Und betet, dass sie nicht in Anfechtung fällt, denn der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Aber wir schlafen doch einfach weiter. Meine Stunde ist gekommen, wir gehen. Und jetzt gehen wir. Matthäus 26, 47 bis 56. Als er noch redete, genau, siehe, da kam Judas, einer von den Zwölfen mit ihm, eine große Schar mit Schwertern und mit Stangen von den Hohepriestern und Ältesten des Volkes. Und der Verräter hat ihnen ein Zeichen genannt und gesagt, welchen ich küssen werde, der ist, den er greift. Und alsbald trat er zu Jesus und sprach, sei gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn. Jesus sprach zu ihm, Freund, dazu bist du gekommen. Da traten sie heran und legten Hand an Jesus und griffen ihn. Und sie einer von denen, der Jesus waren, streckte die Hand aus und zog sein Schwert und schlug nach dem Knecht des Hohepriesters und hieb ihm sein Ohr ab. Da sprach Jesus zu ihm, stecke dein Schwert an seinen Ort, denn wer das Schwert nimmt, der wird durchs Schwert umkommen. Entschuldigung. Oder meinst du, ich könnte meinen Vater nicht bitten und er würde mir sogleich mehr als 12 Legionen Engel schicken? Wie wird dann aber die Schrift erfüllt, dass es so geschehen muss? Zu der Stunde sprach ich zu den Schar, ihr seid ausgezogen wie einen Räuber, mit Schwertern, mit Stangen, mich gefangen zu nehmen. Habe ich doch täglich im Tempel gesessen und gelehrt und ihr habt mich nicht ergriffen. Aber das ist alles geschehen, auf das erfüllt würden die Schriften der Propheten. Da verließen alle Jünger und flohen. Es wird extrem ernst. Es wird jetzt sehr konkret. Und genau für das hat der Herr gebetet, dass er das irgendwo je nachdem anders machen könnte. Aber er hat gesagt, nicht die Wille, sondern mein Wille soll gesehen. Und am Ende von diesem Gebet kommt der Judas mit den anderen vorbei.
Genau, Jesus hat gebetet, Jesus hat gerungen und jetzt ist es soweit. Sie kommen mit Fackeln, mit Waffen, mit Macht. Und der engste Kreis, einer von diesen 12, hat den Entschluss gefasst und wird ein Zitat umsetzen. Er wird Jesus verraten. Er hat genau Geld genommen dafür von den Hohepriestern. Der Verrat kommt aus dem engsten Kreis, nicht irgendwo von aussen. Wir nachher auch noch einmal klar gewesen, warum Jesus so fest für Einheit gebetet hat. Und genau das ist nicht passiert. Ich komme nachher noch einmal auf den Judas zurück. Ich kann mir auch vorstellen, es ist Nacht, es hat Schatten zwischen diesen Olivenbäumen. Und ich merke, wie in dieser Geschichte sehen wir wirklich, wer Jesus ist. Was er für einen Charakter hat, wie er ist, wie Gott handelt. Und ich merke irgendwie, die Gefangennahme von nicht an, mit dem Verrat von Judas, sondern sie fängt wirklich an mit dem Gebet für Jesus. Er weiss, was auf ihn zukommen wird. Er ist nicht überrascht. Er ist nicht überrumpelt. Matthäus 26, 39, und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach, mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Er hat sich dazu entschieden. Es ist nicht einfach passiert. Die Gefangennahme steht in allen 4 Evangelien. Von verschiedenen Menschen geschrieben. Und es ist noch interessant, der Unterschied. Wir werden auch immer ein bisschen alle 4 Evangelien gehen. Müssen Sie vielleicht mal lesen. Geschichten stehen überall eigentlich gleich und gleich hat es Unterschiede. Warum wollen Sie Jesus so wirklich auf der Seite haben? Teil haben ihn zum König der Juden machen, Teil haben die Hoffnung, dass er die römische Unterdrückung aufhören wird. Der Judas hat ihn verraten für Geld. Enttäuschte Erwartungen, Macht- und Einflussfrage. Aber ich glaube, wirklich die Antwort steht in Johannes 13, 27. Und nach dem Bissen fuhr der Satan in ihn, da sprach Jesus zu ihm, was du tust, das tue bald. Ich glaube, das ist wirklich die Erklärung gewesen. Ein Teil vom Heilsplan, ohne Verrat, keine Kreuzigung. Und alsbald trat er zu Jesus und sprach, sei gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn. Jesus aber sprach zu ihm, mein Freund, dazu bist du gekommen. Da traten sie heran und legten Hand an Jesus und ergriffen ihn. Nach 3 Jahren investieren, zusammen essen, Seelsorge zu machen mit dem Judas und. Nach 3 Jahren kommt der Verrat aus dem engsten Kreis.
Ich will kurz einen Einschub machen. Und dann möchte ich wirklich auf, denke ich, ist wichtig, dass wir auf das eingehen, was du hast. Das Spannende ist, wenn wir im Johannes lesen, gibt es noch 2 interessante Verse vorher, bevor sie ihn ergreifen. Johannes 18,4,5 heisst es. Und das ist das, was sehr gut da dem Pastor Rani gesagt hat. Jesus ist klar gewesen, was er wollte. Adam und Jesus alles wusste, was ihm begegnen sollte, ging ihn raus und sprach zu ihnen, wen sucht ihr? Sie antworten, Jesus von Nazareth. Er sprach zu ihnen, ich bin's. Us aber in Fried stand auch bei ihnen. Als nun Jesus ihnen sprach, ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Jesus, wir haben es ja gesagt, er ist gekommen und hat gesagt, komm, jetzt gehen wir. Er hat sich entschieden, wie mit dem Bild von David, jetzt ist passiert, jetzt kann ich weiter. Die Entscheidung vom Herrn ist gefallen und jetzt kann ich den Weg. Und er ist dann in Überzeugung und Souveränität gelaufen. Und nachher kommen sie, und wo er sagt, wer er ist, haben sie den Gag in der Hose. Die Autorität Jesu Christi. Es ist wichtig, dass ihr das wisst, die Autorität Jesu Christi steht einfach. Die ist auch dann gestanden, zu dem Zeitpunkt, wo er gewusst hat, dass er gefangen genommen werden wird. Und ich will wirklich bewusst noch auf das zurück, was Jesus in Johannes 10 gesagt hat. In Johannes 10, 17 und 18 sagt er, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, auf das ich es wieder empfange. Niemand nimmt es von mir, sondern ich selbst lasse es. Ich habe Macht, es zu lassen, habe Macht, es wieder zu empfangen. Dieses Gebot habe ich empfangen von meinem Vater. Es ist nicht so, dass Jesus hier in Schwäche und in Unsicherheit auftritt, sondern in absoluter Überzeugung und Klarheit, ihrer Souveränität und Autorität, wie nur der auftritt, der heisst, ich bin, der ich bin. Und als der geht er her und mit dieser Aussage fallen sie zum Boden. Ich bin's. Also ich bin's. Und er wiederholt es. Ja, was weht er denn? Wann weht er denn? Und er bleibt dort auch wieder seinem Weg treu. Und es ist uninteressant, wie es dann heisst in Johannes 18,9, wo es heisst, Jesus antwortet, ich habe euch gesagt, ich bin's, sucht ihr mich, so lasst diese gehen. Damit soll das Wort erfüllt werden, das er gesagt hatte, ich habe keinen von denen verloren, die du mir gegeben hast. Und er hat er gerade gesagt, am Johannes 17,12, ausser eben der Judas, und genau auf den kommen wir wieder zurück. Aber die anderen, haben auch können gehen. Und jetzt kommt der Judas zu küssen, und jetzt, ich denke, es ist wichtig, dass wir ein bisschen verstehen, was Judas für interessante Motive dahinter hatte.
Genau, wir kumpen ein bisschen hin und her. Die Geschichte ist nicht ganz einfach.
Nein, sie ist
wieder ein bisschen hinter und dann auch über alle 4 Evangelien. Ich hoffe, ihr kommt mit heute Morgen. Genau, der Judas küsst ihn. Und sagt ihm Rabbi, Rabbi. Jesus nicht sagt dem Freund. Er sagt ihm nicht seinen Namen. Er sagt nicht Judas, sondern er sagt dem Freund. Aber es ist keine Anklage drin, es ist kein Fluch drin, nur Wahrheit und Würde. Schon interessant. Lass dich die Situation ein bisschen ans Herz nehmen. Es ist der Verräter. Der er 3 Jahre investiert hat, kommt jetzt gegen ihn. Als Heuchler. Hat er Jesus wirklich mal gern gehabt? Überlege dich das. Es ist nicht irgendein Hohepriester, sondern es ist sein Freund. Wenn es ein Hohepriester gewesen wäre, mit dem kann man noch umgehen, wenn die irgendjemand nicht gern hat, der die auch nicht so gut kennt. Aber es war aus dem engsten Kreis gewesen, es war dort drinnen gewesen. Im Psalm 41,10 heisst es, auch mein Freund, dem ich vertraute, der mein Brot aß, tritt mich mit Füßen. Genaue Beschreibung von dieser Situation. Oder Psalm 55, 13 bis 15, denn nicht mein Feind schämt mich, das würde ich ertragen. Keiner, der mich hasst, tut groß wider mich. Vor ihm könnte ich mich verbergen. sondern du bist es, mein Gefährte, mein Freund, mein Vertrauter, die wir freundlich miteinander waren, die wir in Gottes Haus gingen, inmitten der Menge. Genau das passiert hier. Es ist nicht irgendjemand, sondern es ist wirklich der Freund. Nach einem Lukas 22, 48 sagt, Jesus aber sprach zu ihm, Judas, verrätst du den Menschensohn mit deinem Kuss? Ein Kuss ist wirklich so etwas Intimes. Etwas, das wirklich eine gute Freundschaft zeigt. Und er verratet ihn mit einem Kuss. Er hätte doch auch einfach mit dem Finger zeigen können. Da ist es dann. So ein richtiger Maulwurf hat gelenkt. Einfach zu sagen, schau da, er hat wieder gehen können. Er hat ihn einfach identifizieren können. Warum gibt er ihm einen Kuss? Ich glaube, der Judas hat wirklich wollen umheucheln. Er hat nicht wollen, dass man merkt, dass er es war. Weil, denken dran, die Jünger haben es noch nicht gecheckt. Wisst ihr noch, wo die Jünger fragen, wer wird mich verraten, sagt er dem, wo ich das Brot dünkle und sie jetzt geben. Dann gibt er es im Judas. Es hat niemand gecheckt. Sicher nicht der Judas, das ist so ein guter Kerl. Es haben sich alle Taschen ab dem Judas. Niemand hat gecheckt, wer er wirklich ist. Der Judas hat nicht wollen der Verräter sein. Er hat vielleicht Angst vor den Konsequenzen. Er hat immer noch so wollen tun, als wäre er ein Nachfolger von Jesus. Und es hat niemand gemerkt, dass der Judas Jesus gar nicht wirklich gerne hat. Genau. Aber grundsätzlich ist es nicht der Judas gewesen, der das Ganze ausgelöst hat. Das ist auch wichtig. Das war im Judas seine Seite gewesen. Der Judas war ein Heuchler, war ein Verräter. Oh, tu doch auch dort, hey, wo mache ich einfach etwas, um gut dort zu stehen? Um den gleichen zu tun, ich werde schon dabei bei Jesus. Gefährlich.
Die, die gestern Abend waren. Alle Jungen, die wissen, wir haben zum Thema Gurt von der Wahrheit geredet. Ganz nach genau dem Thema.
Es hat nicht Bestand. Das verheilt. Im Johannes 14, 30, 31, ich werde nicht mehr viel mit euch reden, das ist nachdem Jesus betet hat, denn es kommt der Fürst dieser Welt, er hat keine Macht über mich. Er sagt nicht, jetzt kommt der Judas, sondern er sagt, es kommt der Fürst dieser Welt. Andere Macht. Er hat keine Macht über mich. Oh, klar definiert. Aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und tue, wie mir der Vater geboten hat, steht auf und lasst uns von hier weggehen.
Ja, und das ist die Situation, die dort ist. Und ich finde es interessant, wir haben ein so gut beschriebenes Bild von dem Judas, von der Situation. Und jetzt kommen wir zu der anderen Seite, zu den elf, die noch dort sind. Und im Lukas heisst es so spannend, ein bisschen anders unter, Lukas 22, 49, also ist es so, ich habe, dass sie da 11 Verse, aber wenn ich das Zeug chronologisch habe, von den 4 Evangelien, gibt es etwa 40. Wenn es richtig verschachtelt ist. Und da den Elementen reinkommen, oder? Und da heisst es, als aber der um ihn war, was geschehen würde, sprach die Herr, soll mit dem Schwert reinschlagen. Im Lukas ist noch eine Formulierung, dass sie mal noch gefragt haben. Gewisse. Aber nicht ganz alle. Einer namens Petrus war in seinem Eifer, hat das Schwert vorgenommen und Malchus das Ohr einfach abgehackt. Und dort, wir können sie nachdem im Heuchler wiederfinden, wir können sie aber im Eiferer wiederfinden. Der Eifermensch Petrus. Der Eifermensch Petrus zieht sein Schwert und sagt, ich muss meinen Christus verteidigen. Er ist ja mein Retter, oder? Und das macht er und das wird im Ehrenevangelium geschrieben. Auch wieder dort. Einfach, dass er dort dann zieht und dann Malchus das Ohr abschlägt. Und mir kommt dort einfach immer eine Bibelstelle, wie sie noch Jakobus schlussendlich schreibt und den Menschen grundsätzlicher ermutigt. Ihr sollt wissen, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn, denn ein Menschenzorn tut nicht, was Gott recht ist. Nicht gerade Zorn, aber Eifer, wir sind nicht weit weg davon, ist nicht das, was der Herr wollte. Und es ist schon interessant, wie nachher diverseste Situationen durch passieren von dem her. Aber was mir so typisch deucht, der Petrus ist wie wir haben häufig nicht das ganze Bild. Und wir haben das Gefühl, in dieser Akutsituation ist auch jetzt das nötig. Aber der Plan vom Herrn ist grösser und viel breiter. Und wir rutschen meistens in unserem Eifer und in unserem Denken einfach völlig vom Plan Gottes weg. Und darum auch die Warnung von Jakobus, meine Damen und Herren, langsam. Nur das Leben hören. Sofort durchspitzen. Alles andere pressiert nicht. Das Hören ist wichtig, was andere pressiert wirklich nicht. Und dann schlägt er ihm das Ohr ab. Und dann geht es mega interessant weiter in dem Ohrabschleien. Weißt du, was noch dazu hast, auch noch zu dem abgeschlagenen Ohr?
Jetzt ist noch etwas anderes.
Also gut, dann bringen wir etwas anderes, ist gut.
Ein Riesengump. Genau. Im Johannes steht nachher 18, ab dem Vers 4, da nun Jesus alles wusste, was ihm begegnen sollte, ging er hinaus und sprach zu ihnen, wen sucht ihr? Sie antworteten ihm, Jesus von Nazareth. Er spricht zu ihnen, ich bin's. Judas aber, der ihn verriet, stand auch bei ihnen. Also Jesus zu ihnen sprach, ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Ich finde auch mega interessant, wie Jesus einfach dort sagt, ich bin. Kommt euch bekannt vor, oder? Ich bin der, ich bin. Der Name Gottes. Er braucht den. Ich bin schon erstaunt, wie die Leute nicht checken. Wie sie nicht merken, wie die Macht verteilt ist. Wie die Jünger Angst haben ab diesen hohen Priester. Hier fallen sie zu Boden, Jesus könnte gehen, es ist dunkel. Der könnte einfach gehen jetzt. Es wäre seine Gelegenheit, einfach zu gehen. Aber er bleibt. Nicht die haben Jesus in der Hand, aber Jesus hat die Situation in der Hand. Einfach wirklich, die Mächte sind verteilt hier. Ganz klar. Auch wenn es für uns Menschenaugen anders aussehen, wenn die mit Waffen und Fackeln und kommen, haben wir Angst. Aber eigentlich haben sie gar keine Macht. Jesus antwortete, ich habe euch gesagt, ich bin's. Sucht ihr mich, so lasst diese gehen. Du auch gesagt hast. Er ist einfach auch, selbst in so kritischen Moment, denkt Jesus an seine Jünger. Er will, dass die Jünger gehen können. Er lässt sich festnehmen und gibt sich einfach hier. Jesus beschützt sie und sagt, sie dürfen gehen. Jesus ist nicht das Opfer, sondern er ist Herr von der Situation. Das Gefangene passiert nur, weil Jesus ja dazu gesagt hat. Er hat sich im Gebet vorher entschieden, den Weg zu gehen. Er kommt nicht ab. Das war so gut, der Einstieg. Er sucht jetzt nicht plötzlich seinen Vorteil daraus. Er konnte gehen. Und er sagt ja auch später, ihr könnt Legionen von Engeln hier gerade bitten. Er konnte einen Blitz vom Himmel haben, auch wäre er da gewesen. Er hat 100 Varianten gehabt. Und die Jünger haben das nicht gecheckt. Lukas 22 sagt, aber als aber die um ihn waren, sahen, was geschehen würde, sprachen sie, Herr, sollen wir mit dem Schwert reinschlagen. Eben, wenn wir das Schwert nehmen, nur im Johannes steht, dass es der Petrus war, so steht einfach, einer hat mit dem Schwert reingehauen. Er schlägt ihm das rechte Ohr ab vom Hohepriester. Doch der Kampf, der hier gekämpft wird, kann nicht mit einem Schwert gewonnen werden. Das ist ein anderer Kampf, es ist eine andere Dimension. Die Finsternis kann nicht mit einem Schwert gewonnen werden. Der Petrus hat reingeschlagen. Er hat gehandelt. Endlich handeln, endlich etwas machen. Genau, ich habe ja auch überlegt, hey, wie schnell greifen wir zum Schwert, wie schnell sind wir Eiferer, wie schnell greifen wir zum Wort, zur Macht, zum Recht haben, was auch immer. Viel zu schnell. Es hat hier schon verschiedene Figuren drin. Wenn wir so Regisseur wären von dieser ganzen Geschichte, die ich aus Distanz beobachten, hat es viel menschliche Issues in dieser Geschichte drin. Und gleich, Jesus hat das Ohr wieder angemacht. Ich habe nachher schon gedacht, seine letzte Tat vor dem Gefangenen war einfach eine Heilung. Hey, überlegt euch das mal. Er hat einfach noch schnell jemanden wieder geheilt, bevor er gefangen genommen worden ist.
Ich will dort weitergehen. Er hat nicht nur Heil gemacht, er hat als letztes, bevor er gefangen wurde, einen Fehler von seinem Jünger korrigiert. Das Letzte, was er gemacht hat. So zum Thema Wiederherstellung. Eine Heilung als Konsequenz dafür, weil er gemerkt hat, mein Petrus, der Felsen, den ich darauf bauen will, ist wieder einmal in seinem Eifer und macht eine Dummheit. Und das Letzte, was er macht, er korrigiert die Dummheit von dem, der schlussendlich gemeint wird initiieren. Ich finde das eine krasse Sache. Er wird jetzt gegen das Kreuz gewachelt werden. Es geht nicht manche Stunden, wird es so weit sein. Nur manches Teaching, aber nicht manche Stunden. Und das, was er macht, ist, er schaut, dass seine Jünger gehen können. Hast du so gut gesagt, dass die frei sind. Auf das wird ich noch etwas hin, noch ein bisschen mehr sagen später. Und er korrigiert noch am Schluss, bevor es darauf ankommt, noch schnell die Fehler von seinen Jüngern. Und nachher kommt die spannende Aussage, die du vorhin schon angetönt hast, genau.
Wichtig ist einfach, Jesus ist nicht Opfer hier von den Umständen, sondern ist freiwillig, gehorsam. Warum? Einfach aus Liebe. Aus Liebe zu dir und mir. Johannes 3,17 heißt, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Das ist sein Ziel. Genau, Jesus hat gesagt, steck das Schwert weg. Und sagt, denn wer das Schwert nimmt, der wird durchs Schwert umkommen.
Der Vers, der ist ein spezieller Vers. In der vierten Klasse hat der Marco im Engen anders ein Freundenbüchlein gehabt. Tatsächlich. Und hat es meinem Lehrer gegeben. Und mein Lehrer hat sehr gut können zeichnen und hat mein Lieblingskriegsflugzeug gezeichnet. Und die haben Moskito aus dem Zweiten Weltkrieg, ganz viele von denen gehabt, die sind in meinem Zimmer sehr schön gemalt an der Decke gehangen. Und dann schreibt er drunter, wer zum Schwert kommt, wird durch Schwert, zum Schwert gleich wird durch Schwert umkommen. Ist nicht wirklich gläubig gewesen. Aber ich habe den Vers nie vergessen. Und es ist auch spannend. Ich bin nicht so ein richtiger Petrus-Typ, ich bin ein Paulus-Typ, aber eifern kann ich auch. Und zwar richtig. Und ich glaube, der Vers hat damals schon etwas ausgelöst, dass du schaust, Mark, du es nicht absolut übertrieben. Denn wer zum Schwert greift, wird durchs Schwert umkommen. Und der Vers ist von dem her etwas, was mich immer wieder natürlich an meine frühe Situation erinnert. Das ist mega interessant, was genau der Hintergrund ist, weiss ich nicht, aber es hat mir viel geholfen. Irgendwo gleich nicht ganz zu übertreiben. Und das ist so interessant, wirklich die Aussage dort. Und, hey, die Aussage, überleg dir mal, was Jesus dir gesagt hat. Wer zum Schwert greift, wird durchs Schwert umkommen. Wie manchmal ist das näher passiert, gerade speziell auch im Frommen innen. Wie manche heilige Krieg hat man gekämpft und die Menschen haben zum Schwert gegriffen, sind zum Schwert durchs Schwert umgekommen. Und hast du so gut gesagt, die Finsternis wird nicht besiegt durchs Schwert, sondern ganz, ganz anders. Und dann sagt er eben den Vers 53, wo ich so spannend finde, nachher und sagt, hey, meinst du nicht, ich könnte meinen Vater bitten und er würde 12 Legionen Engel schicken. Wie viele sind 12 Legionen? Wie viele ist Legion? Weiss das jemand? Etwa? 5 bis 7.000, ja, 6.000 im Schnitt. 72.000 Engel. Ich glaube, es würde länger. Ich glaube, es würde knapp länger, für die Situation ein bisschen zu kehren. Ganz knapp. Oder meinst du nicht, ich könnte? Für mich wieder die absolute Souveränität. Die ganz klare Entscheidung sagt, ich will den Weg gehen. Ich muss nicht. Aber ich will, weil ich gehorsam bin.
Ja, sagt ihm Petrus, steck das Schwert wieder ein. Soll ich den Kelch nicht trinken, den mir der Vater gegeben hat? Spüren die Überzeugung. Ich merke, was hat das Gebet in Jesus innen ausgelöst? Jetzt einfach sagen, hey, trinke den Kelch. Ganz klar. Und vorher hat er noch gesagt, lacht der Kelch an mir vorübergehen. Und jetzt einfach klar, ich will mich an die Regeln vom Vater halten. Ich will den Weg laufen. Zu der Stunde sprach Jesus zu der Schar, ihr seid ausgezogen wie gegen einen Räuber, eben, und Schwertern und Stangen mich gefangen zu nehmen, habe ich doch täglich bei euch im Tempel gesessen und gelehrt und ihr habt mich nicht ergriffen. Sie checken es überhaupt nicht. Er war täglich da, sie hätten ihn nehmen können. Jetzt kommen sie in der Nacht zu diesen Ölbäumen und wollen ihn nehmen. Spüren ihr das? Wie sie Macht nicht spüren? Niemand merkt, wer hier die Macht hat. Alle haben Angst. Jesus hat die Situation mit diesen Engeln, mit irgendetwas. Er hat noch 100'000 Hintertürchen gehabt, um das anders zu machen. Er hat schon auch überlegt, spüre ich in meinem Leben, wenn das etwas Ewigkeitswert hat. Spüre ich in meinem Leben, wo ist die Macht? Wer hat wirklich Macht und wer hat keine Macht? Wo höre ich und wo nicht so? Genau, die Apostel sind alle davon gerannt. Kein Heldentum, keine Standhaftigkeit, nur Angst. Und Jesus ist den Weg ganz allein gegangen für uns.
Und dort sagt er eben in dem Vers 54, genau wenn es nicht reingeht, wie würde aber an die Schrift erfüllt, dass es so geschehen muss? Und ich habe eins, zwei Bibelstellen dazu lesen, wo das beschrieben ist, wo er das sagt, was steht im Alten Testament. Jesaja 53, ab Vers 3. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht von ihm verbarg, darum haben wir ihn für nichts geachtet. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lag auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den Geplagten und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber ist um unsere Missetat willen verwundet, um unsere Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Psalm 22, 7 und 8. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Er hat sich entschieden, genau diesen Weg zu gehen, dass das erfüllt wird, was dort steht. Es gibt noch mehr Bibelstellen, die das beschreiben, dass er sagt, hey, ich bin gekommen, da einen Auftrag zu erfüllen. Und nicht, und ich habe für mich geschrieben, nicht temporär mit einer grossen Heeresmacht schnell die Welt unter die Herrschaft zu bringen, sondern sie in Souveränität für immer auf einem anderen Weg zu retten. Und das ist der Weg. Und die Jünger sehen es nicht. Und es sind klar Leute davon. Es gehen alle weg, es flüchten alle.
Und es war okay für Jesus, dass alle gehen. Ja. Er hat nichts erwartet. Ja. Ich habe mir auch schon überlegt, was ist mit mir, wenn es mir schlecht geht? Was für Erwartungen habe ich an irgendjemanden? Jesus hat keine Erwartungen gehabt, Menschen. Er ist sogar dem noch mit ihr begegnet, und er wirklich verrottet hat. Auch so der gleiche da hat Jesus Rabbi. Mhm. Noch interessant, die Jünger sind gegangen. Nur der Markus beschreibt eine andere Situation. Und zwar heisst es dort, und ein junger Mann folgt ihm nach, der war mit einem Leinengewand bekleidet auf der bloßen Haut, und sie griffen nach ihm, er aber ließ das Gewand fahren und floh nackt. Seine ist noch blut geflüchtet. Das beschreibt nur der Markus. Der junge Mann hat keinen Namen. Man könnte ein bisschen davon ausgehen, was vielleicht der Markus selber gewesen ist. Das weiss man nicht. Könnte sein. Und gleich merke ich, es widerspiegelt so uns Menschen. So einen guten Willen, aber keine Kraft dahinter. So grosse Worte, aber nachher schnelle Flucht. So eine Treue, wo wir eigentlich wetten und nachher einfach an Grenzen stößt. Ja.
Ja, ist interessant, weil die letzten zwei Verse, die sind wirklich Markus beschrieben, und denkst, aber es ist eine von den häufigsten Vermutungen, dass er das dritte hat, wo er selber war. Er ist ja nachher sehr nach dabei gewesen, schlussendlich, hat er das Evangelium sogar geschrieben. Und das Interessante ist auch, er hat viele gesehen, die Symboliken, die dort drinnen sind, er ist in einer Leinenkleidung gewesen. Das heisst, auf einmal war sie wahrscheinlich nicht ein Armer gewesen. Und die anderen hatten keine Leinenkleidung gehabt. Er hat wohl schon schlafen. Ist aufgeschreckt worden, ist noch einmal schauen. Aber was darauf ankommt, wie du so gut gesagt hast, ist recht dann plötzlich weg von dem her, oder? Und ich habe so gesagt, Nachfolge aus eigenem Eifer ist gleich vorbei. Und es ist schon interessant, wie es in dem Vers 56, im letzten Vers heisst, als wir sehen, auf das erfüllt wird, da verließen ihn alle Jünger und flohen. Es ist nicht so viel vorher eifrig gesagt worden, ich werde dich nie verlassen. Es ist der gleiche Abend, hä? Es ist der gleiche Abend. Wo sie sagt, ich gehe für dich, das Feuer ist immer für dich, weh, 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 weh. Und zwei Stunden später ist keiner mehr um. So schnell geht's, und Jesus hat sogar gesagt, siehe, es kommt die Stunde, ist schon gekommen, dass ihr zerstreut werdet, an jeder in das Seine, und mich allein lasst. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Johannes 16, 42. Hey, die werden mich auch verlassen, und jetzt redet der Gross wieder weiter bei sie. Und das ist schon etwas, was ich merke, was mich schon sehr zum Nachdenken bringt, immer über meine Klarheit und Konsequenz von meinem eigenen Weg. Bleibe ich dran, oder schiege ich irgendwo im Zeug rum, und wenn es darauf ankommt, säcke ich auch für die Blutte von meinem letzten Gewand, wo ich habe geschlafen und mir vom Leib gerissen wird. Oder? Gell?
Er sagt, im Tempo bin ich gewesen, der hat nicht Hand an mir gelegt, und nachher heisst es, aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Es wird hier ein Zeitfenster geöffnet, wo Handlungen vom Bösen kommen, ja, und die Macht gegen Jesus gerichtet wird. Die Finsternis kommt. Und gleichwohl, obwohl jetzt die Stunde vor Finsternis da ist, hat die Finsternis keine Macht über Jesus. Es ist jemand anderer, der hier wirklich Macht hat. In Apostelgeschichte 4,28 heisst, zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt haben, das ist geschehen sollte. Es passiert hier etwas, was geplant worden ist. In dieser Nacht zeigt sich, dass die Liebe von Jesus grösser ist als Verrat. Dass der Frieden von Jesus stärker ist als Gewalt. Und dass die Treue von Jesus verlässlicher ist als unsere Treue. Was ist wirklich der Plan Gottes gewesen? Für mich beschreibt Johannes 3, 16 und 17 den Plan von Gott. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Jesus entzieht sich dem Plan nicht, er hat können. Und nicht das Schwert siegt, nicht der Verrat hat das letzte Wort, sondern wirklich die Liebe von Jesus, die sich einfach hingibt.
Amen.